HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Der Minister und die konservativen Verbände. Eindrücke von der Islamkonferenz in Berlin. Streit um den Paragraphen 219a. Die Kontroverse erreicht die Kirchen. Und unser Sonntagsthema: die Türen und das Geheimnis dahinter. Unter anderem ein Gespräch über die Himmelstür und den Türsteher Gottes, den heiligen Petrus. In Deutschland sind Abtreibungen rechtswidrig, sie bleiben aber in der Regel straffrei. Da sie rechtswidrig sind, darf, so sagt es der Paragraph 219a des Strafgesetzbuches, nicht für sie geworben werden. Die Gießener Frauenärztin Christina Hähnel wurde Ende vergangenen Jahres zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie als Ärztin online auf die Möglichkeit eines Schwangerschaftsabbruches hingewiesen hat. Dieser Fall hat dazu geführt, dass sich nun auch der Bundestag mit dem Paragraphen 219a befasst. Und zwar mit Sprengkraft für die Große Koalition. Denn die CDU plädiert für die Beibehaltung, die SPD ist mehrheitlich dagegen. Und auch aus den Kirchen sind sehr unterschiedliche Stimmen zu dieser Frage zu hören. Michael Hollenbach hat sie aufgefangen.
Der Paragraph 219a muss ersatzlos gestrichen werden. Das fordern die evangelischen Frauen in Deutschland. Pastorin Susanne Sengstock.
219a schränkt das Informationsrecht von Frauen ein und setzt zugleich Ärzte und Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, unter Druck, weil Menschen, die aggressiv gegen Schwangerschaftsabbruch vorgehen, diese Ärzte und Ärztinnen vermehrt anzeigen.
Diese protestantische Position, den Paragraphen 219a zu streichen, kann Birgit Mock nicht nachvollziehen. Sie ist Vizepräsidentin des katholischen Deutschen Frauenbundes.
Nein, ich verstehe es an der Stelle nicht, weil der Paragraph 219a zu dieser Gesetzeslogik dazugehört. Wir können in Deutschland nicht Schwangerschaftsabbrüche als rechtswidrig ansehen, was wir völlig zu Recht tun, weil wir an der Stelle das ungeborene Leben schützen wollen, und gleichzeitig einen Paragraph, der die Werbung verbietet, gleichzeitig abschaffen. Also für uns gehört an der Stelle Rechtswidrigkeit und Werbeverbot zusammen.
Ein Werbeverbot bedeute, den betroffenen Frauen Informationen vorzuenthalten, entgegnet die evangelische Theologin Susanne Sengstock.
Was für ein Frauenbild steht dahinter? Nämlich, man muss Frauen vor sich selbst schützen? Das finden wir ein überholtes Frauenbild.
Die Katholikin Birgit Mock verweist darauf, dass das gesamte Gesetzeswerk vom Schwangerschaftsabbruch dazu beigetragen habe, dass in Deutschland auch im Vergleich zu katholischen Ländern weniger abgetrieben werde.
Wir glauben, dass wir seit über 20 Jahren ein Gesetz haben, was ein kompliziertes Gesetz ist, aber gleichzeitig eines, was sich absolut bewährt hat.
Auch Susanne Sengstock will den Paragraphen 218 nicht zur Disposition stellen, aber
ich glaube, bei einem Streichen von Paragraph 219a werden die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche nicht nach oben gehen. Keine freut sich über einen Schwangerschaftsabbruch und keine Frau fällt diese Entscheidung leichtsinnig.
Aber auch innerhalb der evangelischen Kirche in Deutschland folgen nicht alle der Argumentation der protestantischen Frauen. Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm hat sich neben anderen Kirchenleitenden für die Beibehaltung des Werbeverbots ausgesprochen. Eine Männerposition, meint Susanne Sengstock.
Ich könnte mir vorstellen, wenn das Informationsrecht von Männern eingeschränkt werden würde, würde der Protest von Männern größer sein, als wenn das Informationsrecht von Frauen eingeschränkt wird.
Offene Fragen der Einbindung und Verortung der Muslime in die deutsche Gesellschaft. Darum geht es bei der nunmehr vierten Auflage der Deutschen Islamkonferenz, zu der Innenminister Seehofer in dieser vergangenen Woche nach Berlin geladen hatte. Die Islamkonferenz ist das wichtigste Gremium, bei dem sich Vertreter aller Spielarten des Islams in Deutschland begegnen und Fragen von gemeinsamem Interesse mit der Politik und mit dem Innenminister austauschen. Isabel Reifenrath zieht eine erste Bilanz der Neuauflage der Islamkonferenz nun mit Minister Seehofer.
Wer vertritt die Muslime in Deutschland? Fragt Bundesinnenminister Horst Seehofer auf der Islamkonferenz. Zu gerne hätte er einen Ansprechpartner. Ein Raunen geht durch den Saal. 240 Teilnehmer hat die vierte Islamkonferenz. Die meisten Anwesenden fühlen sich hier als Vertreter ihrer Glaubensgemeinschaft. Bundesinnenminister Horst Seehofer scheint zumindest verstanden zu haben, warum die Islamkonferenz ein neues Konzept braucht.
Mit Recht ist allerdings darauf hingewiesen worden, dass muslimisches Leben in Deutschland mehr ist als die Organisation von Religionsunterricht, Theologie oder Seelsorge. Zumal die Mehrheit der Muslime in Deutschland nicht in religiösen Dachverbänden organisiert ist.
Seehofer will einen Islam in, aus und für Deutschland. Damit reagiert er vor allem auf die Probleme mit dem türkischen Islamverband DİTİB. Der wird aus der Türkei finanziert und damit auch politisch gesteuert, so der Vorwurf. Ganz Seehofers Meinung ist die Anwältin und Gründerin der liberalen İbn-Rushd-Goethe-Moschee, Seyran Ateş. Sie sagt, ein europäischer Islam müsse gefördert werden. Seehofers neues Konzept für die Islamkonferenz begrüßt sie.
Ich finde zunächst einmal positiv, dass hier bereits ein ganz anderes Bild sich darstellt, dass sehr, sehr viel mehr unterschiedliche Menschen hier sind, die für verschiedene Ausrichtungen des Islams stehen.
Die Idee eines Euro-Islams ist nicht neu. Bereits in den 90ern hat der Politikwissenschaftler Bassam Tibi für einen solchen Islam geworben. Allerdings haben die meisten Muslime ihn bislang abgelehnt. Die muslimischen Verbände orientieren sich kulturell an den Herkunftsländern ihrer Mitglieder. Das möchte Seehofer ändern. Immer wieder betont er, es müsse einen deutschen Islam geben, mit deutschen Imamen, deutschen Predigten, einer deutschen Organisationsstruktur. Deshalb hat Seehofer zur diesjährigen Islamkonferenz auch weniger Vertreter der muslimischen Verbände eingeladen, dafür viele bekannte Gesichter. Extremismus-Experte Ahmad Mansur, die Autorin Sineb El Masra, den Islamkritiker Ahmed Abdel Samad und die Religionswissenschaftler Lamia Kador. Die beiden Letzteren haben vor kurzem die Initiative Säkularer Islam mitgegründet. Die Kameras sind auf sie gerichtet und lange dauert es nicht, bis Lamia Kador während der Podiumsdiskussion Ayman Masek vom Zentralrat der Muslime angreift.
Du höchstpersönlich hast beispielsweise auf deiner Homepage Berichte beispielsweise über den liberal-islamischen Bund, sprich über meine Person veröffentlicht, dass ich demnächst einen Swingerclub in Deutschland eröffnen werde und den als Halal und als Haram oder als Halal noch brandmarken werde. Das hast du höchstpersönlich angeleiert.
Halal nach islamischem Recht zulässig ist ein Swingerclub sicher nicht. Masek versucht, einen Mitarbeiter verantwortlich zu machen, beruft sich auf die Meinungsfreiheit. Diese Anfeindungen zeigen, liberale Muslime und die Vertreter der Verbände haben große Probleme miteinander. Gegenseitige Vorwürfe bestimmen die Debatte, es geht wild durcheinander. Seehofer versucht auch dafür Verständnis zu zeigen, sagt, es gehe hier ja zu wie auf einem Kirchentag. Damit will er eine Brücke bauen, aber so einfach geht sein neues Konzept nicht auf. Seehofer versucht es auch fordernd. Mit erhobenem Zeigefinger fragt Bundesinnenminister Horst Seehofer Ayman Masek, warum der Zentralrat der Muslime die Imam-Ausbildung nicht selbst in Deutschland organisiert.
Warum hat es 15 oder dauert es 15 Jahre? Das ist doch eure Verantwortung.
Es ist die vierte Islamkonferenz in der Geschichte Deutschlands. Bisherige Erfolge sind der Islamunterricht, die muslimische Seelsorge und Wohlfahrtspflege. Die Islamkonferenz war stets eine Möglichkeit für den Staat, mit den Muslimen in den Dialog zu treten.
Der Minister und die konservativen Verbände, das waren Eindrücke von der Islamkonferenz in Berlin. Isabel Reifenrath berichtete. Adveniat, das ist der Name des Lateinamerika-Hilfswerks der katholischen Kirche. Alljährlich ruft Adveniat zur Weihnachtskollekte auf, mit deren Erlös dann viele Projekte in Lateinamerika und der Karibik unterstützt werden. Das Bistum Limburg spielt diesmal eine besondere Rolle in dieser bundesweiten Aktion. Denn am heutigen ersten Advent findet der Eröffnungsgottesdienst der Aktion bei uns in Hessen statt, konkret in der Jugendkirche Kana in Wiesbaden, heute um 11 Uhr. Dabei sind auch Gäste aus Lateinamerika, unter anderem aus Panama. Ziel der Aktion ist es nämlich, Jugendliche zusammenzuführen, Chancen geben, Jugend will Verantwortung, so ist das Motto. Und es beschreibt die wichtigste Zielgruppe der Hilfsaktion in diesem Jahr. Mehr von unserem Korrespondenten Christopher Plass.
Geroncio Osorio wohnt in einer Siedlung in der Millionenstadt Panama City, aber seine Wurzeln liegen woanders. Der 19-Jährige stammt aus dem Volk der Kuna, das auf einer Inselkette vor Panama lebt. Ein Naturparadies, so beschreiben es die Reiseveranstalter. Der Lebensraum der Kuna werde aber immer enger. Klimawandel, Vermüllung, Ausgrenzung, so beschreibt es Geroncio. Und?
Los que quieren evitar la fuga de la población.
Wer die Landflucht in die Stadt vermeiden will, der muss für die jungen Leute Wege schaffen, dass die Menschen in ihrer Heimat ein würdiges Leben leben können. Daher muss es Bildung und Arbeit geben, um Perspektiven aufzubauen, beispielsweise durch nachhaltigen Tourismus. Geroncio Osorio ist das Gesicht der diesjährigen Adveniat-Aktion. Er ist nach Wiesbaden gekommen, um Unterstützung einzuwerben, stellvertretend für viele, vor allem junge Leute in Panama, aber auch in ganz Lateinamerika. Adveniat gibt es seit rund 50 Jahren. An die 40 Millionen Euro werden pro Jahr vor allem durch Spenden eingeworben für Projekte in Lateinamerika und in der Karibik.
Wir nehmen natürlich wahr, in der deutschen Bevölkerung sind andere Kontinente und andere Länder im Moment im Vordergrund. Und deswegen setzen wir uns von Adveniat auch immer wieder ein, dass Lateinamerika nicht zu dem vergessenen Kontinent wird.
Meint Pater Michael Heinz, der Hauptgeschäftsführer des Lateinamerika-Hilfswerks. Aber stimmt das eigentlich mit dem vergessenen Kontinent in Zeiten, wo fast täglich Bilder von Migrantenwanderungen aus Zentralamerika nach Mexiko in unsere Wohnzimmer kommen? Ziel das reiche Nordamerika, wo die USA sich mit Mauern und Tränengas dagegen rüsten. Die Armut und auch die Bandenkriminalität in den armen Ländern Mittelamerikas, zum Beispiel El Salvador oder Honduras, treibt die Menschen auf den Weg in den reichen Norden. Dort habe man den Eindruck, dass Banditen und organisiertes Verbrechen drohten, meint der Weihbischof von San Salvador, Kardinal Gregorio Rosa Chavez. Es sei aber eine Flucht aus der Perspektivlosigkeit.
Donald Trump.
Donald Trump nutzt ein Zerrbild von den Flüchtlingen aus Mittelamerika, um die öffentliche Meinung aufzuheizen. Nur die wenigsten erkennen, dass es um Ausgrenzung und Armut geht, auch um Gewalt als Auslöser dieser Situation. Die Oligarchie teile Reichtümer unter sich auf, sagt der Kardinal. Es tobe dort ein Krieg Arm gegen Arm. Und? Wer gehen kann, der geht.
HR Info. Himmel und Erde.
Die ersten Weihnachtsbäume in den Städten sind geschmückt. Langsam bereiten sich alle Christen auf das Fest der Geburt Jesu vor. Die Vorfreude steigt. Um die Wartezeit zu versüßen, gibt es traditionell wieder bei vielen die Adventskalender. Und da geht jetzt jeden Tag ein neues Türchen auf. Heute ist es das zweite. Und das ist auch das kleine Sonntagsthema hier in HR Info, Himmel und Erde, an diesem ersten Advent, Türen öffnen und das Geheimnis dahinter. In der Stadt Langen bedeutet das mit den Türen am Adventskalender allerdings etwas ganz Besonderes, denn hier sind es die Türen der Bürger, die sich öffnen. Eingeladen ist gleich die ganze Stadt zum sogenannten lebendigen Adventskalender. Nina Michalk hat sich das erklären lassen.
Schon 7 Weihnachtsbäume hat die Stadt Langen zum Leuchten gebracht, immer begleitet von Schülern, hier die Bläser der Adolf-Reichwein-Schule. Es ist der Auftakt zum lebendigen Adventskalender, bei dem jeden Tag in der Stadt eine Tür aufgeht, und zwar eine echte. Mal die von Vereinen, den Kirchen, aber vor allem von vielen Privatleuten. Den 14. Dezember zum Beispiel gestalten gleich 3 Familien. Mit Begeisterung dabei ist Michaela Vielhauer.
Was ich ganz faszinierend finde, ist einfach, dass fremde Menschen die Tür aufmachen. Man geht kurz zu denen rein in den Hof oder manche machen sogar die Wohnungstür oder Haustür auf. Man feiert 20, 30 Minuten zusammen, ein bisschen Vorbereitung auf Weihnachten.
Vorgetragen werden immer Geschichten oder Weihnachtslieder. Dazu gibt es heiße Getränke und Plätzchen. Und immer wieder ist etwas Besonderes dabei, erzählt Renate Vögler, die den Kalender mitorganisiert.
Wir hatten auch schon bei einer Familie einen Bläser dabei, mit Trompete. Also.
Oder wer eine Gitarre zu Hause hat, begleitet das dann damit.
Es lässt sich jeder was einfallen.
Die 3 Familien setzen sich für den Kalender gerne Themen. Einmal war es Frieden, ein anderes Mal das Thema Licht. Und einmal wollten sie zum Nachdenken anregen über das heute so konsumreiche Fest, erzählt Susanne Udovic. Also haben sie eine Geschichte der deutschen Schriftstellerin Marie-Louise Kaschnitz vorgetragen.
Ein Junge findet einen zerknitterten Papierstern, der so ein bisschen glitzert, und er fragt sich, was ist das? Und die Mutter sagt dann, ja, das war von so einem Fest, was vor langer Zeit mal gefeiert wurde. Das war ganz blöd und wir haben das abgeschafft. Und die Mutter muss dann quasi erzählen, was Weihnachten für eine Bedeutung hat.
Nachdenken, zuhören, aber auch singen und lachen. Die Idee dazu hatte Walter Metzger vom Verkehrs- und Verschönerungsverein.
Das ist auch das Ziel unseres Vereines, die Leute zusammenzuführen. Und das Schöne ist, dass also auch sehr viele ausländische Mitbürger an diesen Veranstaltungen teilnehmen.
Denn der Adventskalender wird ganz im Sinne der Ökumene veranstaltet. Von Katholiken, Protestanten, aber auch von Konfessionslosen.
Wer auch immer mitmacht oder zu Besuch kommt, der Einsatz lohnt sich, resümiert Susanne Udovic.
Man bekommt viel zurück auch von den Menschen, habe ich so den Eindruck. Die sind dann wirklich zufriedener, wirken die auch so.
Der lebendige Adventskalender, Türen öffnen in Langen. Offene Türen und das Geheimnis dahinter, das ist mein kleines Sonntagsthema hier bei Himmel und Erde in HR Info. Es gibt ja berühmte Türen, die jedermann kennt, wie zum Beispiel Downing Street Number 10. Aber jetzt wollen wir über eine ebenfalls sehr berühmte Tür sprechen, von der es aber keine Fotos gibt und die man nicht vor Augen hat, wenn davon die Rede ist. Es ist nämlich die Tür zum Himmel. Darüber und über den berühmtesten Türsteher der Weltgeschichte, den heiligen Petrus, weiß der Kölner Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti alles. Mein Kollege Lothar Bauerochse hat mit ihm darüber gesprochen.
Herr Becker-Huberti, warum braucht der Himmel eigentlich eine Eingangstür?
Eine Tür ist immer dann nötig, wenn man etwas verschließen will und die Gewalt darüber haben möchte, wem man diese Tür öffnet. Und nachdem Adam und Eva aus dem Paradies gehen mussten, stand ein Engel vor dieser Tür und hielt die Tür verschlossen. Und erst durch Jesu Auftritt in dieser Welt, durch seine Erlösungstat, wurde diese Türe wieder geöffnet und so ist der Himmel wieder zugänglich.
Also man will etwas sichern, schließen, nicht jedem den Zugang eröffnen. Also dann braucht es ja eben auch einen Türsteher, der dann sagt, nein, du kommst hier nicht rein. Wieso lief das dann eigentlich auf den heiligen Petrus hinaus?
Petrus ist derjenige, der von Jesus Christus den Auftrag bekam, wenn er die Erde verlassen hat, für ihn alles zu regeln in der Kirche. Das heißt, er ist derjenige, der entscheidet und ihm ist gesagt worden, deine Entscheidungen gelten auch im Himmel. Und das wird symbolisiert mit den Schlüsseln. Die Schlüssel zeigen an, er ist auf der Erde und im Himmel derjenige, der eben diese Tür verwaltet und den Zugang öffnen, aber auch verschließen kann.
Ich hatte eingangs von berühmten Türen gesprochen. Da zählen ja auch ganz viele Kirchentüren dazu. Da sind immer große Portale, sehr schön verziert, sehr aufwendig gemacht. Oft ja sind das, ja, soll man sagen, so steingewordene Nachbildungen dieser Himmelstür?
Ja, es gibt Kirchen, an denen steht auch noch Porta Coeli. Das heißt, diese Kirche ist, wenn Sie so wollen, eine Art Abschussrampe zwischen Immanenz und Transzendenz. Diese Verbindung ergibt sich daraus, dass in der Kirche immer die Reliquie eines Heiligen liegt. Meistens im Altar oder unter dem Altar. Und die stellt die Verbindung zwischen oben und unten dar. Deshalb ist es immer diese Verbindung, die diesen Ort kennzeichnet.
Also das ist im Grunde ein Kirchenportal, der geheime Zugang auch zum Himmelreich. Nun wird ja in Weihnachtsgottesdiensten gesungen, heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Paradies heißt es dann natürlich in dem Lied. Und unser bekanntester Weihnachtsbrauch, der Weihnachtsbaum, hat auch damit zu tun mit dem wieder geöffneten Paradies. Wie genau verhält sich das eigentlich?
Der 24.12., den wir eigentlich schon zu Weihnachten rechnen, ist ein eigener Tag. Er ist der härteste Fastentag in der alten Adventszeit, in der gefastet wurde. Also nichts Fleisch, nicht tanzen, keine Lustbarkeiten, gar nichts. Und der 24.12. war deshalb der strengste Tag, weil er der Gedenktag für Adam und Eva ist. Mhm. Es wurde der Kontrast hergestellt zwischen der Erbsünde, 24.12., und der Erlösung am 25.12. Und gespielt wurde es für die Menschen, die nicht lesen und schreiben konnten, in der Kirche durch zwei Spiele. Wir kennen heute nur noch das Krippenspiel, also das Christgeburtsspiel. Aber davor fand früher noch das Paradiesspiel statt, bei dem dann eben Eva vom Baum der Erkenntnis, vom Baum des Lebens eine Frucht nahm und Adam hineinbeißen ließ. Und dieser Baum blieb stehen, auch bei dem zweiten Spiel. Und der bürgerte sich ein und wurde auf diese Art und Weise zum Christbaum. Und die Früchte, die verbotenen Früchte, wurden dargestellt durch rote Äpfel. Und irgendwann, als man das technisch konnte, wurden diese Äpfel ersetzt durch Glaskugeln, die dann rot gefärbt wurden und diese roten Äpfelchen darstellten. Und daraus sind diese bunten Kunststoffdinger geworden, die jedes Jahr um die Gunst der Käufer betteln. Denn jedes Jahr wechselt ja inzwischen die Farbe nach der Mode. Die konsequente alte Art sind rote Kugeln. Und dieser Baum ist nach wie vor eben gewandert aus dem Paradies in unsere Wohnzimmer.
Das war der Brauchtumsforscher Professor Manfred Becker-Huberti aus Köln. Er hat eine ganz interessante Internetseite, auf die ich Sie bei dieser Gelegenheit hinweisen möchte. Sie heißt brauchtum.de und fasst viele Informationen über kirchliches Brauchtum zusammen. Lothar Bauer-Ochse stellte die Fragen. Rund um Türen und Türschwellen gibt es Rituale. Ein bekannter Brauch zum Beispiel ist es ja, in der Vorweihnachtszeit einen Mistelzweig über den Türrahmen zu hängen, unter dem sich dann liebende Paare küssen können. Im Judentum gibt es auch ein Ritual, das mit dem Türrahmen verbunden ist. Annegret Schilling hat es sich an den Türen der Henry-Buttke-Stiftung, einem jüdisch-christlichen Altenheim in Frankfurt, für uns mit Hilfe eines Rabbiners erklären lassen.
Shema Israel, Adoshem Elokeinu, Adoshem Echad.
Rabbi Andrew Steinmann steht in der Eingangstür der Henry-Buttke-Stiftung. Sein Blick richtet sich auf den Türrahmen. Auf Augenhöhe, im oberen Drittel des Türrahmens, ist eine kleine Kapsel angebracht. Das ist die Mesusa oder die Mesuse, wie man auf Jiddisch sagt.
Das war ein Geschenk meiner Mutter an mich, als ich hier mein Amt als Rabbiner antrat. Das ist inzwischen 15 Jahre her. Und sie hat sich so gefreut, dass ich nach Frankfurt zurückkomme, weil sie hat hier gelebt und hat gemeint, dann schenke ich dir diese Mesusa.
Mesusa, das ist Hebräisch und bedeutet Türpfosten. Die längliche Kapsel umschließt eine winzige, handgeschriebene Pergamentrolle, die von außen allerdings nicht zu sehen ist. Darauf stehen Verse aus dem Shema Yisrael, dem jüdischen Glaubensbekenntnis.
Da heißt es, du sollst den Herrn lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, mit allem, was du vermagst. Und das sind die Worte, die ich dir heute auftrage. Schärfe sie deinen Kindern ein. Denke dran, wenn du dich hinlegst, wenn du aufstehst, wenn du unterwegs bist, wenn du zu Hause bist. Und schreibe sie an Tür und Tor. Das steht auch in jeder christlichen Bibel.
Wenn Rabbi Steinmann durch die Eingangstür tritt, erinnert ihn die Mesusa an alle Generationen, die vor ihm gelebt haben.
Ich sehe sie, ich berühre sie und dann küsse ich die Finger, die die Mesusa berührt haben. Und das ist dann für mich persönlich auch, als ob ich meine Mutter im Jenseits erreiche.
Die Mesusa ist das Symbol dafür, dass Gott das Haus und seine Bewohner beschützt. Sie ist ein beliebtes Geschenk, wenn Menschen neu in ein Haus einziehen. Der Kreativität für die Gestaltung der äußeren Kapsel sind dabei keine Grenzen gesetzt. Es gibt Mesusen aus Holz, Metall und Plastik. Selbst eine Mesusa mit einer Mickey-Maus drauf ist möglich. Entscheidend ist, dass die innenliegende Pergamentrolle echt und handgeschrieben ist. Die meisten Mesusen oder Mesusot, wie sie im Plural auf Hebräisch heißen, sind schräg im Türrahmen befestigt.
Mein Vater hat mir das mal so erklärt. Die Tür ist ja auch ein Symbol für Eingänge, für Ausgänge. Eine Tür öffnet sich, die andere Tür schließt sich oder umgekehrt. Wenn ich also morgens aus der Tür gehe, dann gehe ich in den Tag hinein. Der Tag ist voller Entscheidungen. Die sind nicht immer gerade, die sind auch nicht immer sofort fällbar. Diese Schräge erinnert daran, dass man auch im täglichen Leben den Kompromiss suchen muss. Sonst kommt man gar nicht voran.
Offene Türen und das Geheimnis dahinter, das war unser kleiner Sonntagsschwerpunkt hier in der Sendung Himmel und Erde in HR Info, passend zum ersten Advent. Und nun noch eine Information in eigener Sache sozusagen. Im Hessischen Rundfunk gibt es ja eine ganze Reihe von sogenannten Verkündigungssendungen. Das sind kleine Beiträge, die die Kirchen beisteuern zur Erbauung der Hörerschaft, wie es so schön altertümlich in unserem Hessischen Rundfunkgesetz von 1948 heißt. Aber diese Kirchensendungen im Hessischen Rundfunk, die präsentieren sich jetzt auch auf einer gemeinsamen Homepage beider Konfessionen. Seit heute ist diese Internetseite kirche-im-hr.de offiziell an den Start gegangen. Daran beteiligen sich die evangelischen Landeskirchen Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck sowie die katholischen Bistümer Fulda, Limburg und Mainz. Petra Klostermann berichtet.
Die Seite bietet einen einheitlich und modern gestalteten Überblick über alle Kirchensendungen im Hessischen Rundfunk. Alle diese Sendungen sind auf der Seite nachzuhören und nachzulesen. Man kann sie ausdrucken und über E-Mail, Facebook oder Twitter verschicken. Mehr als 120 Autoren stellen sich mit Fotos in kurzen, sehr persönlichen Steckbriefen vor. In der Rubrik Aktuelles gibt es Hintergrundinformationen zu Gedenk- und Feiertagen sowie zu aktuellen Themen, die wöchentlich wechseln. Im Hessischen Rundfunk sind jährlich mehr als 1200 kirchliche Sendungen zu hören. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist verpflichtet, beiden Konfessionen zu gleichen Teilen Sendezeiten einzuräumen.
Die neue gemeinsame Internetplattform der Kirchen. Klicken Sie mal rein, kirche-im-hr.de. Und das war's hier in HR Info mit der Sendung Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen ersten Advent und mögen sich für Sie viele Türen öffnen.